Ja, unser Gott rettet uns, haben wir gerade gesungen. Es ist mir eine große Freude, unseren Gast heute anzusagen. Wir haben einen Gast aus Jerusalem. Für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, liebe Fernsehzuschauer, bleiben Sie dran. Es geht heute um das Thema Israel mehr als Kibbutz und Orangen. Und begrüßt mit mir hier in Karlsruhe und Sie, liebe Fernsehzuschauer, Doron Schneider. Komm bitte nach vorne. Herzlich willkommen. Willkommen in Karlsruhe. Doron und ich, wir kennen uns zumindest so als Kinder, haben wir uns mal getroffen. Wir kommen beide vom Niederrhein. Er aus der schönen Stadt Düsseldorf, ich aus der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. Leider nicht mehr, leider hat Berlin den Rang der Bundeshauptstadt abgelöst. Für mich jetzt, für die meisten, die freuen sich. Und begrüßt mit mir, schön, dass du da bist, Doron. Herzlich willkommen und bleib dran, liebe Fernsehzuschauer, bleiben Sie dran. Mehr als Orangen und Kibbutz hat Israel zu bieten und Doron wird uns darüber erzählen. Herzlich willkommen in Karlsruhe.
Dankeschön. Ja, das Thema, um das Thema ganz kurz in ein paar Worten zu erklären, dass manche denken, wie die Schweizer essen nur Schokolade und Käse. Und so denken viele, in Israel gibt es nur Konflikte und Kriege und Probleme, aber Israel hat noch viel mehr zu bieten. Und deswegen sind wir auch hier und reisen hier um die Welt herum, um auch ein bisschen Israel von der anderen oder richtigen oder besseren Seite zu erklären. Also, ich begrüße alle ganz, ganz herzlich mit einem lieben Shalom aus Jerusalem. Auch Sie, liebe Zuschauer, viele Grüße aus Jerusalem bringe ich allen mit. Ich bin vorgestern hier angereist gekommen, da war es noch 32 Grad in Jerusalem. Ja, ihr dürft neidisch sein. In diesem Fall darf man das. Das ermutigt euch, nächstes Mal nach Israel zu kommen, sobald wie möglich. Bei uns ist es, wir haben einen langen Sommer. Wir wünschen uns manchmal ein bisschen mehr Winter, nicht aber Regen. Ganz kurz für die, die sich wundern, weshalb ich als Deutscher, ich als Israeli Deutsch spreche. Ich bin in Deutschland geboren, wie schon gesagt wurde, in Düsseldorf und mit 11 Jahren sind wir nach Israel eingewandert und seitdem leben wir dort. Damals haben meine Eltern mich einfach so mitgeschleppt mit 11 Jahren und seitdem lebe ich dort. Wir leben in einer schönen Wüstenstadt, Maale Adumim. Das befindet sich 10 Kilometer östlich von Jerusalem, auf dem Weg nach Jericho, auf dem Weg zum Toten Meer. Dort leben wir umzingelt von Wüstenberge und Beduinen sind unsere Nachbarn. Und dort haben wir eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und ich betone das Wort Stadt, weil in den Medien werden wir leider sehr oft erwähnt, sehr oft negativ, aber da wird das immer nur als jüdische Siedlung benannt. Aber ab 25.000 Einwohner zählt in Israel, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es hier zählt, aber in Israel offiziell zählt das zu einer Stadt. Aber interessant, in den Medien werden wir immer weiter als jüdische Siedlung bezeichnet und ist ja eigentlich rein biblisch gesehen etwas ganz Gutes, was Positives, aber rein medienmäßig ist das etwas Negatives, ein Hindernis für den Frieden. Viele beschuldigen die jüdischen Siedler als das Hindernis für Frieden. Als ob mein Haus mitten in der Wüste, wo sonst keiner wohnen würde, das Problem ist, warum es keinen Frieden zwischen den Israelis und den Palästinensern gibt. Dort in Maale Adumim haben wir auch vor 8 Jahren eine messianische Gemeinde gegründet. Messianische Juden ist doch ein Begriff für die meisten, oder? Für die, die das Wort zum ersten Mal hier zu hören ist, das sind einfach Juden, die wir an Jesus glauben. Ein Jude, und in der letzten Zeit kommen immer mehr und mehr Juden zum Glauben an Jesus. Und wir nennen uns halt in Israel messianische Juden. Und da gibt es auch verschiedene Gemeinden. Und innerhalb Israel gibt es mehr als 200 messianische Gemeinden. Und die wachsen und wachsen immer mehr und mehr. Wir feiern die jüdischen Feiertage mit Hinweis auf Jesus. Wir haben nichts gegen die christlichen Feiertage, wir können nicht auch die christlichen, auch die jüdischen Feiertage feiern. So und so sind die jüdischen Feiertage schon fast das halbe Jahr. Wir sind hier ständig am Feiern. Aber deswegen auch die jüdischen Feiertage feiern wir mit einem ganz klaren, wo wir Jesus ins Zentrum dieses Feiertages setzen. Übrigens in Kolosser 2, Vers 16 und 17 steht auch, dass die jüdischen Feiertage, die jüdischen Bräuche, den Schabbat und die Feiertage sind nur der Schatten von dem, was mal kommen wird, was sich erfüllen wird durch Jesus Christus. Das heißt, es sind nur der Vorschein. Und wenn wir Jesus Christus erkannt haben als unseren Herr und Heiland, dann haben sich auch die zum Teil schon die Festtage erfüllt und so können wir sie mit viel mehr Bedeutung feiern. Denn die meisten jüdischen Feiertage haben sich schon durch Jesus Christus erfüllt. Ein paar stehen noch voraus, aber das ist ein Thema fürs nächste Mal. Dort in Maale Adumim wohne ich mit meiner Familie, meiner Frau und wir haben 4 Kinder. Die älteste ist 15, die jüngste ist 4 und insgesamt 4 Kinder. Ihr seht, auch in der Wüste Israel ist ein fruchtbares Land und dort haben wir diese messianische Gemeinde gegründet vor 8 Jahren und die ist gewachsen und gewachsen und wir mussten ausziehen aus unserem privaten Wohnhaus, wo wir uns versammelt haben die 8 Jahre. Aber wir hatten noch nichts anderes und so sind wir umgezogen in eine Höhle. Nicht, weil wir uns verstecken wollten, sondern weil wir Platz brauchten, im Haus war nichts mehr und die Gemeinde ist gewachsen und wir hatten noch keine Versammlung. Da haben wir gebetet, Herr, schenk uns was, das ist seit letzten Frühling. Wir haben nun gebetet, Herr, bis Winter brauchen wir was, wo wir uns versammeln können. Und der Herr war treu und hat uns was geschenkt und letzte Woche haben wir einen Vertrag unterschrieben für einen Versammlungsraum und so glauben wir, dass die Erweckung, die unsere Vision, dass es einmal eine Erweckung geben wird in dieser jüdischen Stadt, steht sehr nahe. Ich bin in Israel aufgewachsen, also ab dem 11. Lebensjahr und dann mussten wir in Israel, wie jeder Israelische, müssen zur Armee. 3 Jahre habe ich bei der israelischen Marine gedient. Und wenn wir dann fertig sind mit den 3 Jahren, also wir Männer müssen 3 Jahre, die Frauen brauchen nur 2. Und dann müssen wir danach nochmal 3-4 Wochen, fast einen Monat jedes Jahr zum Reservedienst. Und das tun wir nicht aus Langeweile. Das tun wir nicht, weil wir gerne Rambo spielen. Das tun wir, weil wir einfach umzingelt sind mit arabischen, feindlichen Nachbarländern, die uns da gerne auch heute noch weghaben wollen. Unter Bedrohungen von außerhalb des Landes, Bedrohungen von innerhalb des Landes, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Glaubt mir, ich würde auch lieber zu Hause bleiben und meine Frau würde mich auch lieber zu Hause haben, als ständig hören, wo ich dann mich rumtreibe. Manchmal darf ich ihr gar nicht sagen, wo ich mich gerade befinde. Auf alle Fälle, eins möchte ich mal ganz klar sagen, das ist mir sehr wichtig, gerade vor einem Israel-Vortrag oder Predigt, das zu betonen als israelischer Soldat oder als Israeli, dass wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araberfeinde sein. Und viele Israel-Freunde machen da einen Fehler oder automatisch meinen, wenn sie Israel lieb haben müssen oder für Israel beten, müssen sie automatisch gegen die Araber oder gegen die Palästinenser sein. Das darf nicht so sein, das ist nicht richtig. Das ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Denn Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Ich müsste es noch viel klarer oder deutlicher sagen hier als Israeli. Gott liebt die Araber nicht einen Millimeter weniger als uns Juden. Er liebt uns alle gleich. Er hat uns Liebe zugerufen, das lesen wir in der Bibel, dass er sein Volk liebt und auserwählt hat. Aber er hat uns nicht auserwählt, weil er uns Liebe hat. Gott hat uns gesagt, er hat uns lieb. Aber es steht nicht in der Bibel, dass er uns lieber hat als irgendein anderes Volk. Und hier müssen wir, das ist ein großer Unterschied. Wenn ich einen meiner Kinder Liebe zurufe, heißt es ja überhaupt nicht, dass ich die anderen 3 Kinder nicht liebe. Und so dürfen wir hier den Fehler nicht machen und meinen, Gott hat sich Israel auserwählt, weil er es bevorzugt oder es lieber hat. Sondern Gott hat Israel auserwählt, weil er ein Werkzeug brauchte, um seinen Heilsplan in die Welt zu schicken. Aber darüber werde ich nachher noch ausführlicher reden. Und deswegen, Israel predigt zum ersten Mal etwas Neues ist, noch nie dabei waren oder mehr über Israel gehört haben, könnte das vielleicht heute etwas einseitig klingen. Aber die andere Seite kann man doch in der Zeitung lesen, oder? Deswegen erlaubt mir heute, als Israeli, als Jude, mein Volk zu vertreten. Ich möchte aber keinen verärgern oder aufhetzen gegen die Araber oder gegen die Palästinenser. Ich selbst habe sehr viele arabische Freunde, auch Moslems, die bei mir ein- und ausgehen zu Hause. Übrigens, die Realität, das alltägliche Leben zwischen den Juden und Arabern in Israel funktioniert viel besser, als man in den Medien mitbekommt. Im Juli, August dieses Jahres haben wir Sommerurlaub, Sommerferien für die Kinder und da waren wir auch ein paar Wochen Entschuldigung, eine Woche nur, würde es schön sein, wenn es ein paar Wochen wäre. Eine Woche waren wir am Mittelmeer, haben Urlaub gemacht. Und da kamen wir zurück und haben ein Packen Briefe gesehen zu Hause. Und dann, die auf uns gewartet haben, sind wir erstmal schnell durchgegangen, die Reklamen weggeworfen und die Rechnungen beiseite gelegt. Und dann haben wir, auf einmal sahen wir, ich und meine Frau, einen Brief mit einer schönen Comicfigur und da stand drauf Einladung. Das macht man natürlich immer gerne auf. Haben wir sofort aufgemacht. Ah, wir wurden eingeladen, wir dürfen mit der ganzen Familie kommen und uns eine Gasmaske abholen. Super Sache. Bekommt ihr auch solche Einladungen hier? Auf alle Fälle, so gingen wir hin und haben uns für die ganze Familie eine Gasmaske abgeholt. Wir sind nur eine Familie von weniger als 50% der israelischen Familien, die sich bis heute eine Gasmaske abgeholt haben. Also es herrscht noch keine Kriegsstimmung in Israel. Obwohl hier und da, und ich muss sagen, ich danke Gott, dass wir in den letzten Jahren wenig Terroranschläge hatten, sehr viel wenig oder fast keine. Und das ist auch ein Wunder und eine Bewahrung Gottes und das ist richtig gut für Israel. Obwohl hier und da mal ein paar Raketen auf Israel geschossen werden. Und so wurde auch jetzt beim letzten Laubhüttenfest, wo wir gerade am Feiern waren, wo die Familien draußen in ihren Laubhütten, jedes Haus hat ja eine Laubhütte gebaut, jede Familie baut im Garten oder auf dem Balkon eine Laubhütte und das wird dann 7 Tage lang das Laubhüttenfest gefeiert. Und am letzten hohen Feiertag des Laubhüttenfestes, wo alle feierlich draußen saßen, kamen aus Gaza 55 Raketen abgeschossen auf die jüdische Stadt Sderot und in der Umgebung von Gaza. Ein paar Tage später war ich hier in Deutschland und habe festgestellt, keine Zeitung hat darüber was berichtet. Ich weiß nicht, wenn eine Rakete auf Karlsruhe oder auf irgendeine andere Stadt in Deutschland fallen würde, ich denke, das würde schon irgendwo in einer Zeitung stehen. Aber wenn mal so 55 Raketen auf Israel abgeschossen werden, auf jüdische Städte, da schreibt man lieber was anderes in die Zeitung, ist ja nicht so wichtig. Aber als Israel ein paar Tage später daraufhin reagiert hat, um die Terroristenstationen zu liquidieren, damit nicht wieder Raketen aus Gaza abgeschossen werden auf jüdische Schulen und Städte, das muss natürlich groß in die Zeitung. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten Gaza. Und nur im guten Fall steht dann bei diesen Berichten am Schluss, wenn auch manchmal nur, nicht immer, dass der Grund dafür war, die vielen Raketen, die in den letzten Wochen auf jüdische Städte gefallen sind. Das nur im guten Fall. Und wer liest heute noch den ganzen Bericht? Sehr oft liest man nur noch die Überschriften der Zeitung und dann wird man automatisch gegen Israel. Die ganze Lage um Israel herum ist ziemlich problematisch momentan. Es ist überall etwas los in den arabischen Nationen um Israel herum. Und leider müssen wir zuschauen, wie der ganze Nahe Osten immer extremer islamischer wird. Und das hat keine guten Voraussichten für Israel. Und was natürlich begonnen hat mit dem sogenannten arabischen Frühling, endet leider mit einem muslimisch extremen Winter. Und immer mehr und mehr sehen wir, wie ein Land nach dem anderen mehr extrem muslimisch wird. Und immer, das heißt, immer mehr automatisch gegen Israel um. Und was die vielen Demonstranten suchten am Anfang, als sie auf die Straße gingen, sie wünschten sich wirklich, sie kämpften für eine Demokratie. Aber man kann nicht von heute auf morgen von einem demokratischen Staat, von einem diktatorischen Staat auf einen demokratischen Staat umwandeln. Das ist eine ganz andere Denkweise. Das kann man nicht so mal einen Klick machen und dann ganz anders denken. Aber der Wunsch war da, die jungen Leute gingen auf die Straße, stürzten die Regierungen, auch in Ägypten, auch in Tunesien. Aber was geschah? Die aus muslimisch extremen Parteien, wie die muslimische Brüderschaft und andere, haben sich von diesen jungen Leuten, die eine gute Absicht hatten, haben sich die Regierung gestohlen. Und die Regierung, anstelle in einen demokratischen Staat zu verwandeln, haben sie den Staat in einen extrem muslimischen Staat verwandelt. Und deswegen haben wir heute in Ägypten über 80% extreme Moslems in der Regierung. 20% Salafiten und 60% von der muslimischen Brüderschaft. Und so ein Land nach dem anderen wird immer extremer in Richtung Islam. Und auch der ägyptische neue Präsident Mohammed Morsi ist eine große Gefahr für Israel, auch wenn das momentan, er versucht sich diplomatisch so schön zu formulieren, er wird alle Abkommen mit internationalen Abkommen einhalten, damit versucht er uns und die Welt zu beruhigen, dass er auch den Friedensvertrag mit Israel einhalten wird. Aber er ist weiterhin ein großer Feind Israels und er kann sich das gar nicht leisten, Freundschaft mit Israel zu schließen. Und deswegen macht Israel sich große Sorgen, ob weiterhin ein Frieden mit Ägypten halten wird oder nicht. In Tunesien, wo das zum Teil alles begonnen hat, haben die Demonstranten, die ersten damals, die auf die Straße gingen, für eine Demokratie zu kämpfen, riefen sie ganz laut und ganz deutlich, das wurde in die ganze Welt ausgestrahlt, wenn wir dann einmal einen demokratischen Staat sein werden, dann werden wir mit allen Nationen, allen Ländern diplomatische Beziehungen pflegen. Nur nicht mit Israel. Und alle demokratischen Nationen schwiegen. Keiner hat was gesagt. Und gerade das sollte ein rotes Lämpchen aufleuchten bei den demokratischen Staaten. Auch in Jordanien fängt es an, langsam zu brutscheln. Aufstände langsam gegen die Regierung. Und immer, wir schauen zu, wie der ganze Nahe Osten immer mehr und mehr islamisch wird. Und nicht nur der Nahe Osten, auch in Afrika, auch in der ganzen Welt, der Islam nimmt zu, wird stärker. Ich möchte mal ganz klar betonen, ich predige nicht gegen die Moslems. Ich habe sehr viele Moslems als Freunde. Aber der Islam, die Religion, ist die gefährliche. Viele fragen sich natürlich auch, wie wird es mit Israel aussehen, mit dem Iran? Wann wird Israel den Iran angreifen? Ob überhaupt? Ich muss ehrlich sagen, rein strategisch ist es fast unmöglich heute, den Iran anzugreifen. Da haben wir kaum Chancen. Die Atomkraftwerke, die sind an 15 verschiedenen Orten verteilt, in ganz Iran, unterirdisch, sehr tief. Und das kann man nicht heute, wie damals Israel das gemacht hat mit dem Irak, mal ein paar Flugzeuge loszuschicken und bum, bum, bum und die Sache ist erledigt. Das ist heute viel komplizierter. Übrigens, der Iran ist auch vorbereitet auf einen Angriff von seitens Israel, seitens der Amerikaner. Sie warten darauf oder haben sich vorbereitet. Und Israel will den Iran gar nicht angreifen. Wir haben gar nichts gegen den Iran, außer Ahmadinejad, der diese Atombombe baut, mit der er zuerst Israel vernichten möchte. Aber gegen die Iraner hat Israel nichts. Wir verstehen gar nicht, warum der Iran oder warum Ahmadinejad sich so sehr anstrengt, um Israel zu vernichten. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Wir haben den Iran überhaupt nie angegriffen. Er hat gar keinen Grund, Israel so sehr zu hassen. Auch Tunesien hat keinen Grund, mit Israel keine Freundschaft zu schließen, wie sie bekannt gegeben haben. Weil wir haben Tunesien auch nie angegriffen. Wir haben auch keine gemeinsame Grenze. Wir haben ihnen nie was getan. Aber daran sehen wir, dass da ein Hass besteht. Das ist ein geistlicher Konflikt. Dieser Hass, der gegen Israel ist, der hat nichts mit Landabnahme und Landzurückgabe zu tun. Und überhaupt die ganze Situation mit dem Iran. Ich glaube, Israel steht wieder vor einem Schilfmeer, wie damals die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen sind, standen vor dem Meer, hinter ihnen rannten, jagten sie die ägyptischen Soldaten Pharaos. Und da wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten. Ging nicht vorwärts, da war das Meer, rückwärts geht nicht. Die Soldaten, die Armee des Pharaos, dann blieb ihnen nur noch eins übrig, nach oben zu schauen, auf den Herrn, auf Gott zu schauen. Und als sie zu Gott schrien, da hat Gott eingegriffen und sie herausgerettet. Und jedes Mal, das lesen wir in der Bibel, in der ganzen Bibel, Gott war immer treu zu seinem Volk, aber er hat sehr oft sein Volk zu diesem Moment, zu diesem Punkt geführt, dass sie von sich aus zu ihm riefen und schreien mussten. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm schreien. als Volk, aber auch als Personen. Wenn wir in Not sind, dann sind wir sehr oft am Klagen und am Stöhnen und so, und das funktioniert nicht und das läuft nicht und das läuft nicht. Und erst wenn wir am letzten Moment nicht mehr können, sehr oft erst dann denken wir, ach, vielleicht müssen wir dafür beten, vielleicht müssen wir mal zu Gott schreien um Hilfe. Und Gott will, dass wir ihn darum bitten. Sehr oft, wie oft legen wir das erstmal beiseite, erstmal versuchen wir es mit unserer eigenen Kraft. Das schaffe ich schon. Und dann hilft man, dann bittet man um Hilfe von einem Freund. Und dann holt man sich einen Kredit bei der Bank. Und dann versucht man hier und da und klappt doch nicht. Und am Schluss, nur am Schluss, schreien wir dann doch zu Gott und sagen, Gott, hilf uns. Und er wartet darauf. Und dann greift Gott ein. Aber er wartet darauf, dass wir ihn darum bitten. Und so auch mit dem Volk Israel, das sehen wir in der ganzen Bibel. Jedes Mal, wenn das Volk Israel zu ihm geschrien hat, hat Gott sie nie enttäuscht. Er hat immer sofort eingegriffen. Und nicht nur so gerade mal im letzten Moment herausgeholfen, dass sie es gerade noch schafften. Nein, jedes Mal, wenn sie zu ihm schrien, hat er mächtig eingegriffen. Auch wie damals. Wer hätte damals daran gedacht, beim Auszug aus Ägypten, die Kinder Israel, wenn das sich auf einmal, dass die Lösung Gottes sein wird, die Trennung des Meeres. Wer hätte das daran gedacht? Eine originale Lösung, aber keiner hätte daran gedacht. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, ich glaube, Gott will sein Volk auch jetzt in dieser Situation zu diesem Punkt führen. Wo auf der einen Seite tickt die Zeit ab, die Bombe tickt, bis es soweit ist und er Ahmadinejad eine Atombombe zusammengestellt hat, mit der er eventuell Israel vernichten könnte. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, einen militärischen Angriff gegen Israel mit oder ohne Amerika, ist fast unmöglich, diese Atomkraftwerke zu vernichten. Deswegen, Israel wird bald in dieser Enge, in dieser Ecke stehen, wo ihr nichts anderes übrig bleibt, als wieder zu ihrem Gott zu rufen. Gott wartet darauf, dass sein Volk wieder zu ihm ruft. Und dann, glaubt mir, dann wird Gott eingreifen. Dann wird er eine originale Lösung finden und wird mächtig eingreifen. Er wird das lösen, das ganze Problem, mit einer Idee, die keiner von uns jetzt überhaupt denken kann. Und darauf bin ich schon richtig neugierig, wie das aussehen wird. Und deswegen sollten wir uns nicht zu viel Sorgen machen über die Atombombe oder die Vernichtung Israels. Israel wird nicht vernichtet durch die Atombombe. Das steht in meiner Bibel ganz klar. In meiner Bibel steht nirgendwo, dass Israel vernichtet sein wird. Ich glaube nicht, dass Gott uns zurückgeführt hat in unsere Heimat nach Israel, nach 2000 Jahren Diaspora, damit Mr. Ahmadinejad auf seinen roten Knopf drückt. Das glaube ich nicht. Dafür hat Gott uns nicht zurückgeführt. Nicht, damit wir vernichtet werden, sondern damit wir erlöst werden. Und die Erlösung kommt auf Israel zu. Es dauert nicht mehr lange. Deswegen brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Israel wird nicht vernichtet werden. Wer sich Sorgen machen muss, ist Ahmadinejad. Der sollte mal ein paar Verse in der Bibel lesen. Was Gott sagt über die, die sich anlegen mit Israel, mit dem Augapfel Gottes. Ich beneide keine Person und kein Volk, das sich mit Israel anlegt. Und so ist Israel oder das jüdische Volk 2000 Jahre lang verstreut gewesen in der ganzen Welt, in der Diaspora. Und jetzt vor 64 Jahren zum ersten Mal kamen wir zurück, wieder in unsere Heimat nach Israel, nachdem wir 2000 Jahre lang verstreut waren. Jedes Mal, wenn wir uns gegen Gott versündigt haben, hat Gott uns raus aus Land geschickt. Und dann durften wir wieder zurückkehren. Und dann wieder raus und jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Und wir als Familie sind vor 34 Jahren nach Israel eingewandert. Hier aus Düsseldorf, aus Deutschland, sind wir zurück nach Israel in unsere Heimat eingewandert. Und so auch alle anderen Israelis, die sind irgendwo von irgendeinem Land aus mehr als 100 verschiedenen Ländern zurück eingewandert nach Israel. So wie Gott es in seinem Wort verheißen hat, dass eines Tages die Juden zurückkehren werden in ihre Heimat. Das steht in der Bibel. Ganz klipp und klar, mehrfach sogar. und dass sie auch ihren eigenen Staat gründen werden, an einem Tag. Das steht auch alles schon in der Bibel. Und wir kehrten zurück, wir als Familie, ich, mit der Hoffnung so, jetzt bin ich daheim. Jetzt kann ich in Ruhe, in Frieden leben, existieren. Das ist ja meine Heimat. Zu Hause fühlt man sich immer am sichersten. Hier kann mich keiner mehr rausschicken. Das ist mein Land. Die Bibel ist der Vertrag dafür. Das steht hier drin, dass es mein Land ist. Und mit dieser Hoffnung sind wir nach Israel eingewandert. Aber sehr schnell merkten wir, dass es gar nicht so friedlich ist. Und zwar, anstelle, dass ich so in einem friedlichen Land mich befinde und irgendwo unter einer Palme am Strand den ganzen Tag liegen würde, ganz friedlich, fand ich mich anstelle an einem Strand auf einem Raketenschiff und verteidigte Israels Grenze von der Seite des Mittelmeeres. Nach den 3 Jahren in der israelischen Marine befand ich mich sehr oft im Reservedienst und jagte Terroristen in Jenin, in Gaza, um Terroranschläge innerhalb Jerusalems oder anderen Städte in Israel zu verhindern. Und Gott sei Dank hat es auch sehr viele Anschläge verhindert. Und ich fragte Gott, wo ist denn hier das gelobte Land? Du hast uns zurückgeführt in unser gelobtes Land, aber das Land sehe ich, aber von dem Gelobten sehe ich nicht viel. Und ich habe mich echt gewundert und habe mit Gott gehadert und gezweifelt und habe gesagt, Mensch Gott, wenn du uns wirklich so lieb hast, dann hättest du uns die Schweiz gegeben. Dann hättest du uns nicht dieses trockene Land, wo es so wenig regnet und wo wir so umzingelt sind mit Feinden, ständig bekriegt werden, hättest du uns nicht das gegeben. Das war wirklich ein Problem und das fragen sich sehr viele Israelis heute. Wenn wir wirklich auserwählt, wenn Gott uns wirklich lieb hat, warum hat er uns dieses Land gegeben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und da hat der Herr mich zurückgeführt auf eine Bibelstelle, wo mir was aufgegangen ist. Und da lesen wir in Psalm 83, Vers 5 Folgendes. Dort steht, sie sprechen oder sie sagen, damit sind die Feinde Israels gemeint. Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israels nicht mehr gedacht werde. Wir lesen also hier in der Bibel, dass die Feinde Israels, dass die Feindschaft Israels hat schon tausende Jahre zu Zeiten der Bibel stattgefunden und angefangen. Das heißt, die Feindschaft gegen Israel hat nicht mit den besetzten Gebieten begonnen, wie die Medien es heute versuchen darzustellen. Die Feindschaft gegen Israel hat nicht mit dem Sechstagekrieg begonnen 1967, als Israel diese sogenannten besetzten Gebiete Westjordanland, biblisch genannt Judäa und Samarien, erobert hat. Die gab es schon vorher. Die Feindschaft gegen Israel hat auch nicht mit der Staatsgründung Israel 1948 begonnen, sondern die existierte schon vorher. Wir lesen hier in der Bibel, dass schon damals versuchte man ständig Israel auszurotten. Da ging es nicht, wie es auch heute nicht, um ein paar Gebiete, ein paar jüdischen Siedlungen geht. Es ging um die Ausrottung des Namens Israels, damit Israel nicht mehr existiert. Und deswegen sehen wir, dass der ganze Konflikt ist ein geistlicher Konflikt. Kein politischer Konflikt. Es liegt nicht an unseren Politikern, ob unser Ministerpräsident richtig handelt oder falsch handelt. Daran liegt es nicht. Auch nicht an, wie viele jüdische Siedlungen wir bauen. Daran liegt es nicht. Sondern es ist ein geistlicher Konflikt. Und bei diesem Konflikt geht es nicht um die Gründung eines palästinensischen Staates, sondern um die Existenz des jüdischen Staates. Darum geht es. Das ist das Dorn im Auge für die Nationen um uns herum und für viele auch in der Welt. Aber Gott ist ein guter Gott. Amen. Und er hat immer eine gute Lösung. Er lässt uns manchmal zappeln, aber er lässt uns nicht fallen. Und so ist es auch mit Israel. Er lässt uns sehr oft zappeln und bangen, aber im letzten Moment rettet er uns raus. Und er weiß es wie immer, wie er einen Fluch in einen Segen verwandeln kann. Wir lesen das sehr oft in der Bibel. Wir kennen die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern. Sie meinten es böse und Gott verwandelte das in einen Segen. Wir wissen das mit dem Kreuz, Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Der Teufel dachte so, jetzt bin ich endlich diesen Jesus los, habe ihn ans Kreuz geschlagen. Aber er hat dieses kleine, aber größte Detail vergessen, dass gerade der Tod Jesu am Kreuz hat mich und dich erlöst. Er meinte es böse und Gott verwandelte das in einen Segen für uns alle. Und so war das auch mit Israel sehr oft. Die Feinde Israels versuchten, Israel zu vernichten. Und Gott verwandelte das in einen Segen für Israel. Jedes Mal, wenn Israel angegriffen wurde, wir wurden ja schon so oft angegriffen, und jeder Angriff war immer ein Versuch, Israel zu vernichten. Die Angriffe gegen Israel, diese vielen Kriege, die wir mitmachen mussten, das war ja nicht, damit sie ein bisschen Land wieder zurückbekommen oder erobern oder uns ärgern wollten. Ihr Ziel, ihr Grund war jedes Mal, das jüdische Volk zu vernichten. Und jedes Mal schenkte uns Gott bei jedem Angriff der arabischen Nachbarstaaten, wo wir angegriffen wurden, schenkte uns Gott noch Land hinzu. Sie meinten es böse, sie wollten uns vernichten. Gott schenkte uns noch Land vom verheißenden Land hinzu. Zu Israel. Allein beim Unabhängigkeitstag 1948, als Israel ganz frisch geboren war und angegriffen wurde von allen 6 Nationen drumherum, hat Gott Israel den Sieg geschenkt und hat sich Israel ums Dreifache vergrößert. Sie meinten es böse, aber der Herr meinte es gut und segnete Israel. Und so ist Israel seit 1948 sehr viel gewachsen, so wie Gott es verheißen hat in seinem Wort. Ein Beispiel, zum Beispiel, wir lesen Berichte von Pilger, die damals vor der Staatsgründung Israel durch das Land gepilgert sind. Und die berichten von einer Stadt oder einem Ort, Beersheba, Stadt war das nicht, da standen nur ein paar Zelte und ein paar Lehmhütten bei Beersheba in der Negev-Wüste im südlichen Teil des Landes Israels. Und mehr war da nicht. Heute haben wir dort eine Stadt aufgebaut mit mehr als 200 Einwohnern. Entschuldigung, mehr als 200.000 Einwohnern. Eine Stadt mit ihrer eigenen Universität. Und eine ganz moderne Stadt ist das geworden. Und das ist nur ein Beispiel von den vielen Städten, die wieder neu seit der Gründung des jüdischen Staates Israels aufgebaut wurden. Ganz Israel ist neu wiederhergestellt worden und ist noch dabei. So, Gott hat es verheißen in seinem Wort, dass wenn sein Volk zurückkehrt, werden sie neu die Städte aufbauen und die Häuser aufbauen und darin wohnen und darin siedeln. Und das geht in Erfüllung vor unseren Augen in Israel. Die Juden kehren ständig zurück. Mal kommen sie mehr, mal weniger. Aber jeden Monat kehren Juden zurück nach Israel. Jetzt haben wir vor einiger Zeit auch Juden von dem Stamm Manasse in Indien gefunden, die auch demnächst zurückkehren werden nach Israel. Das war ja ein Teil beim Auszug aus Ägypten. Auf dem Weg zum gelobten Land wollte ja der Stamm Manasse auf der östlichen Seite des Jordans dort ihr Land haben. Und hat Mose ihnen gesagt, kein Problem, könnt ihr haben, aber ihr müsst schon mit uns mithelfen, das gelobte Land zu erobern. So mussten sie die Soldaten, die Männer schicken, das Land mit erobern, und nachdem es eingenommen war, durften sie dann dort hingehen. Und dann als die Juden dann vertrieben wurden in die ganze Welt, so gingen dieser Stamm Manasse weiter Richtung Osten, wahrscheinlich bis dorthin nach Indien, und die wurden jetzt nach 2000 Jahren auf einmal wieder gefunden. Und sie kehren jetzt bald, hoffentlich noch dieses Jahr, zurück nach Israel, so wie Gott es verheißen hat. Er wird sie aus allen vier Enden der Welt zurückführen in ihre Heimat. Und er findet sie, auch wenn keiner von ihrer Existenz des Stammes Manasse wusste bis vor ein paar Jahren. Gott weiß, wo sie sind, und er führt sie zurück. Das sehen wir, das geht in Erfüllung vor unseren Augen in Israel heute. Und viele fragen sich, wie kann es sein, dass so ein winziges Land wie Israel, Wir sind echt winzig. Wir sind gerade mal so klein wie Hessen. Ich bin letzte Woche auch hier in Deutschland gewesen. Da bin ich mal von Bayern nach oben Richtung Düsseldorf gefahren, Wesel, Oberhausen. Das waren fast 600 Kilometer. Da bin ich zweimal um Israel fast gefahren. Vom Norden Israels bis zum Süden Israels sind gerade knappe mal 470 Kilometer. Unsere breiteste Stelle in Israel sind 75 Kilometer. So winzig ist das Land Israel. Und viele fragen sich, wie kann das sein, aus diesem winzigen kleinen Land, gerade mal 7,8 Millionen Einwohner, keine Bodenschätze, ständig Bedrohungen von außerhalb und von innerhalb, Integration, manchmal kommen sie millionenweise Einwanderer aus Russland oder aus überall aus der ganzen Welt, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Wie kann trotzdem noch so viel Errungenschaften oder erfunden werden oder Gutes noch rauskommen aus diesem kleinen Land? Und ich spreche zum Beispiel von den vielen Nobelpreisträgern, die allein aus Israel stammen. In den letzten 64, ich spreche nicht von den 27% jüdischen Nobelpreisträgern weltweit in der ganzen Geschichte. Ich spreche nur von den Israelischen, die aus Israel kommen. In den letzten 64 Jahren stammen 10 Nobelpreisträger allein aus Israel. Viele Erfindungen, die wir auch hier in Deutschland und in der ganzen Welt tagtäglich gebrauchen, die kommen aus Israel, wisst ihr das? Ihr kennt diesen kleinen USB-Memory-Stick. Den hat vielleicht jeder Zweite hier in der Tasche. Das ist eine israelische Erfindung. Der wurde von einem Israeli innerhalb Israels erfunden. Den Erfinder habe ich noch letzte Woche in Tel Aviv getroffen. Wir haben da so vor, ein Projekt mit ihm zu machen. Da muss ich ihn treffen. Der hat das erfunden. Stellt euch vor, würde dieser Israeli das nicht erfunden haben, dann würden wir noch mit dieser Floppy-Disk rumlaufen. Ist ja schrecklich. Die hatte knapp kaum mal 4 Megabyte oder weniger drauf. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und heute gebraucht die ganze Welt diesen USB-Memory-Stick. Ein anderes Beispiel, Firewall. Kennt ihr ja das Sicherheitsprogramm Firewall? Auch eine israelische Erfindung. Das hat dieser junge Israeli erfunden. Das Firewall heißt ja feurige Mauer. Übrigens, den Begriff Firewall kommt auch aus der Bibel, wo Gott seinem Volk verheißen hat, ich werde wie eine feurige Mauer um euch herum sein. Daher hat dieser Israeli den Namen für dieses Sicherheitsprogramm genommen, was heute die meisten Computer auf der ganzen Welt schützt. Dank eines Israelis. Überhaupt das ganze israelische Köpfchen ist ganz anders aufgebaut. Wir sind ständig am Erfinden. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Das sehe ich aber auch an meinem Sohn, schon von kleinen Kindern. Mein Sohn ist 9 Jahre alt. Als er erfuhr, dass Israel kein Auto herstellt, seine erste Reaktion war, wenn ich mal groß werde, mein Traum ist, in Israel ein Auto zu bauen. Wenn die Israelis was nicht bekommen, kaufen, erreichen können, dann bauen sie sich das alleine, dann basteln sie sich das allein zusammen. Da gibt es keine, das habe ich nicht, das geht nicht. Und so ist das ganze israelische Denken ganz anders, die ganze Denkweise. Sehr erfinderisch. Mein Sohn hat sogar schon Skizzen aufgemalt, wie das Auto einmal aussehen wird. Er ist sich ganz, ganz sicher, das wird er mal machen. Und so, dieses ganze erfinderische Denken der Israelis und die vielen Errungenschaften und Erfindungen, die aus Israel kommen, wisst ihr, wem wir das zu verdanken haben? Den Arabern. Wirklich, das ist kein Scherz. Und ich erkläre auch, warum. Und zwar, als 1948 Israel angegriffen wurde von den arabischen Nationen, weil sie versuchten, Israel zu vernichten, und dann doch, es gelang ihnen nicht, haben sie in Europa gedroht, keine Waren, nichts nach Israel zu schicken. Das heißt, in den ersten Jahren Existenz Israels bekamen wir keine Landwirtschaftsgeräte, keine Medizin und keine Waffen aus Europa. Denn wer das tat, nach Israel etwas schickte, den stellten die arabischen Nationen unter ein Ölembargo. Dann müssten die alle zu Fuß zur Kirche gehen. Das ist ja nicht so angenehm. Und deswegen bekamen wir in den ersten Jahren nichts aus Europa. Und um einen frisch geborenen Staat, ein Land aufzubauen, brauchten wir natürlich Landwirtschaftsgeräte. Brauchten wir besonders auch Medizin und auch Waffen, um uns zu verteidigen, gerade in Israel, wo wir so schön umzingelt sind, mit Feinden. Und das hatten wir alles nicht. Und wenn wir das, weil wir das nicht hatten, mussten wir uns das alleine selbst erfinden, dank des arabischen Boykotts. Und so haben wir uns einige Dinge erfunden. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel diese im landwirtschaftlichen Bereich, diese Wassertropfanlage. Das ist ein ganz simples System eigentlich. Das wird mit einem Computer gesteuert. Da hat dieser Schlauch so Löcher und da tropfen so viel Tropfen Wasser auf jede Pflanze, wie die Pflanze braucht. Da geht kein Tropfen Wasser verloren. In Israel, also hier in Deutschland kann man das nicht gut verkaufen, aber in Afrika, wo es so wenig regnet, und in Israel, wo es so viel wenig regnet, ist das etwas sehr, sehr Wertvolles. Da geht kein Tropfen Wasser verloren. Da wird genauso viel drauf getropft, wie jede Pflanze braucht. Und das ist eine israelische Erfindung, das wird heute zu millionenweise nach Afrika exportiert. Und Israel verdient sehr viel Geld daran. Die Feinde meinten es böse. Sie haben ein Ölembargo gedroht, nichts nach Israel zu schicken. Da mussten wir uns alleine erfinden. Und heute verdienen wir sehr viel Geld mit diesem neuen System, was in die ganze Welt verkauft wird. In einem anderen Bereich, im militärischen Bereich, was wir auch nicht bekamen, geliefert, mussten wir auch erfinderisch werden, um uns zu verteidigen. Und so hat Israel sich eine Waffe erfunden, ein Gewehr, das schießt um die Ecke. Das hat schon vielen Israelis das Leben gerettet. Da braucht man nicht einen Kopf raus, um die Ecke zu halten und sich in Gefahr zu bringen. Das macht das Gewehr für dich. So wurden wir erfinderisch. Im medizinischen Bereich, auch ein Beispiel von vielen, ist diese Kamerapille. Das ist eine winzig kleine Pille, die verschluckt man. Und dann kann der Arzt auf einem Bildschirm genau sehen, was ihr gestern gegessen und getrunken habt. Aber nicht, wie viel ihr getrunken habt. Aber das wird heute in der ganzen Welt von allen Ärzten gebraucht. Und da braucht man nicht bei jedem Wehwehchen den Bauch aufzuschneiden, um reinzuschauen. Das hat schon vielen geholfen. Und überall wird das gebraucht, diese israelische Erfindung. Vieles andere könnte ich noch erwähnen, was in Israel erfunden wird. Im medizinischen Bereich, die israelische Firma Teva ist heute weltweit das größte Unternehmen für Generika. Es gibt kaum Haushalte auf der Welt ohne Medikamente made in Israel. Und ich denke mal, es gibt ja so viele Leute, die schreien und rufen, israelische Produkte zu boykottieren, weil die Israelis sind ja so böse den Palästinensern gegenüber und die wollen wir ja dann nicht unterstützen und deswegen müssen wir Israel boykottieren. Und ich sage, okay, kein Problem, wenn du Israel boykottieren willst, dann tu es richtig. Dann mach es ganz. Dann geh auch zu deinem Arzt, wenn er dir eine Pille verschreibt oder Medizin verschreibt, der dir die Schmerzen wegnehmen können oder sogar dein Leben retten können. Dann musst du ihm auch sagen, nee, die Pille kann ich nicht nehmen, die ist ja in Israel hergestellt worden. Mal sehen, ob er dann auch weiterhin Israel boykottiert. Noch ein Beispiel ist 98 Teile in dem neuen Mercedes S-Klasse sind made in Israel. Also jetzt wisst ihr, was ihr machen könnt, um Israel zu unterstützen. Kauft euch einen Mercedes S-Klasse. Das ist aber nur das neueste Modell, 2012. Die Wagen sind ja heute sehr computerisiert. 98 Teile, und die meisten sind Computerteile, von diesen Made in Israel Teilen, sind Made in Israel. Und warum erwähne ich all diese vielen Errungenschaften? Also Israel hat noch viel, viel mehr. Das ist nur ein kleiner Bruchteil erfunden. Allein im Jahr 2010 sind in Israel 5.800 Patente registriert worden von Israelis. Allein in einem Jahr. Und viel mehr könnte ich noch erwähnen. Aber warum erwähne ich all das? Nur diese Errungenschaften, die Erfindungen, die aus Israel kommen, wovon nicht nur wir genießen, wovon eigentlich die Welt viel mehr genießt. Denn bevor wir sie bekommen und wir davon genießen können, wird es erstmal exportiert, weil der Markt draußen ist ja viel größer. Und erst danach kommt es irgendwann zurück nach Israel. Warum erwähne ich das alles? Ich möchte damit nicht angeben. Ich möchte damit nicht zeigen oder sagen, schaut mal, wie gut und wie schlau wir sind. Das ist nicht meine Absicht. Sondern was ich hiermit betonen will, ist, schaut mal, auch wenn Israel noch ein gottloses Volk ist, noch Gott heute ungehorsam ist, liegt trotzdem schon ein Segen Gottes auf diesem Volk. Wie viel mehr Segen wird aus Israel herauskommen und ein Segen werden für die ganze Welt, wenn sie einmal Ja sagen werden zu Jesus. So wie Paulus sagt in Römer 11, Vers 12, wenn ihre Verwerfung, und mit dieser Verwerfung ist das Ablehnen von Jesus Christus vor 2000 Jahren gemeint, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt geworden ist, was würde ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn die Verwerfung schon zur Erlösung wurde und zu einem Segen der Welt, wie viel mehr ihre Annahme? Das heißt, und Israel ist leider heute ein gottloses Volk, müssen wir leider zugeben. Die meisten Israelis sind säkulare, weltliche Juden, die nicht an Gott glauben. Irgendwo schon, dass er existiert, aber ihm nicht gehorsam sind. Auch die orthodoxen Juden sind gottlose Menschen. Sie sind nicht gottesfürchtig, sie sind rabbinerfürchtig. Und deswegen ist Israel heute leider noch ein gottloses Volk. Aber Gott hat sie nicht verstoßen. Auch wenn wir als Kinder Gottes ab und zu mal Gott ungehorsam sind, verstoßt uns Gott ja nicht sofort. Er bleibt uns weiterhin treu. Und so ist es auch mit Israel. Auch wenn sein Volk momentan mal ungehorsam ist, hat er es nicht verstoßen. Er bleibt seinem Volk treu und Israel ist weiterhin sein Volk. Das größte Paradox dabei ist nur, obwohl Israel weltweit auf Nummer 1 in Beiträge an die Menschheit steht, belegt es den ersten Rang im Index der Feindseligkeit. Israel wird bei zahlreichen Umfragen als das Land wahrgenommen, das den Weltfrieden am meisten bedroht. Interessant, die meisten Menschen auf der Welt, laut Umfragen, wenn man sie fragt, warum es keinen Frieden gibt auf der Welt, zeigen auf Israel. Das kleine, winzige Israel, was gerade mal so klein wie Hessen ist, die sind daran schuld, dass es keinen Frieden auf der Welt gibt. Das ist die Meinung der Welt gegen Israel. Woran liegt das? Warum ist das so? Um das richtig zu verstehen, müssen wir die Bibel gut kennen. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, die Bibel erneut zu entdecken. Und zwar in der Bibel, Alt- und Neutestament ist ein Wort Gottes. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich in Deutschland herumreise oder in christlichen Ländern, in Gemeinden predige, dass die christliche Welt lieber im Neuen Testament liest und daraus predigt. Und das Alte Testament ein wenig vernachlässigt. Ja, das ist ja das Alte Testament, das ist ja nur für die Juden. Das zählt ja nicht mehr für uns. Wir leben ja im Neuen Bund. Stimmt auch, ich auch. Und ich predige auch nicht dafür, dass wir ins Gesetzlich zurückfallen oder zurückfällig werden. Auf keinen Fall. Aber wir sollten die Gesetze wenigstens kennen. Wir sollten wenigstens kennen die Propheten und wie Gott damals mit seinem Volk gehandelt hat. Dann können wir verstehen, wie auch Gott heute mit seinem Volk handelt. Gott hat sich nicht verändert. Und dann wissen wir auch, wie es in Zukunft aussehen wird. Dann wissen wir genau, auf welcher Seite wir stehen heute. Alte Testament und Neue Testament ist ein Wort Gottes. Und das Alte Testament ist nicht weniger relevant geworden, seitdem es das Neue Testament gibt. Und deswegen sollten wir uns neu wieder herein lernen und studieren ins Alte Testament. Dann ein Beispiel davon. Wir lesen zum Beispiel im Buch Nehemia über den Auszug, also die Rückkehr, genauer gesagt, der Juden aus Babylon zurück in ihre Heimat, nach Israel, nach Jerusalem. Das war ungefähr 500 Jahre vor Christus. Weil, wie ich schon sagte, die wurden ja schon mal rausgeschickt, dann wieder zurück und wieder raus, wieder zurück. Und das vorige Mal, als wir zurückkehrten aus Babylon, das können wir, die ganze, was uns damals erwartet hat bei der Rückkehr, können wir vergleichen mit dem, was uns erwartet hat bei der jetzigen, heutigen Rückkehr vor 64 Jahren. Damals fanden sie ein verwüstetes Jerusalem und vor 64 Jahren fanden wir ein verwüstetes Israel. Ein Sumpfland, ein ödes, trockenes Sumpfland. Keiner interessierte sich für dieses Land. Auch Jerusalem blieb verwüstet damals, bis die Juden zurückkehrten. Aber sobald sie damals zurückkehrten und vor 64 Jahren zurückkehrten, auf einmal regten sich alle Völker um Israel herum auf. Und das störte sie und sie wollten das verhindern, dass die Juden zurückkehren. Und wir lesen in Nehemia auch, warum, was sie am meisten geärgert hat. Wir könnten das mal, lest das mal zu Hause, Nehemia 3 bis 6. Das, wenn wir das lesen, das kommt uns vor, als würden wir die israelische Tageszeitung lesen. Weil was, wie sie das Land auch aufgebaut haben, ist so, wie wir das Land heute aufbauen. Damals mussten sie die Mauern Jerusalems aufbauen mit einer Waffe in der einen Hand und Werkzeug in der anderen Hand. So bauen wir heute auch die Städte in Israel auf. Die sind alle bewacht mit Soldaten oder mit Wächtern, stehen drumherum, um sie zu beschützen, wie damals. Auch damals schickten die anderen Völker bei den rückkehrenden Juden in Jerusalem, schickten sie Terroristen unter sie. Damals nicht mit Bomben, aber da steht in diesem Kapitel, lest es mal durch, sie schlichen sich heimlich unter das Volk und töteten sie. Das sind die Terroristen, die sich heimlich in einen Bus schleichen oder irgendwo in einen Supermarkt in Israel und sich in die Luft sprengen. Und viele andere Beispiele, die wir parallel vergleichen können mit der Rückkehr der Juden damals, 500 Jahre vor Christus und heute vor 64 Jahren. Aber interessant ist zu lesen in der Bibel, was der Grund ist für diese Feindschaft der Völker um Israel herum. Damals, und das ist auch der gleiche Grund ist, weshalb heute. Und hier lesen wir in der Bibel in Nehemia 4, Vers 7 und 8, in manchen Bibeln steht es 4, Vers 1, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer hörten, das waren alles die Völker um Jerusalem herum, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander. Was machte sie zornig? Nicht die jüdische, israelische Politik, nicht die Juden selbst, sondern die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems. Und daran sehen wir, dass es ein geistlicher Konflikt ist. Der Teufel wusste ganz genau, dass kurz nachdem das jüdische Volk zurückkehrt aus der Diaspora, zurück in ihre Heimat und das Land und die Stadt Jerusalem wiederherstellen, dann ist es Zeit für unseren Herrn Jesus. Dann wird Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt schicken. Und das wollte er verhindern. Und der Teufel weiß genau, auch jetzt in den heutigen Tagen, wenn die Juden zurückgekehrt sind in ihre Heimat, so wie Gott es verheißen hat in seinem Wort, und Israel wiederhergestellt haben, dann wird es Zeit für unseren Herrn Jesus zurückzukehren. Und stellt euch vor, wem das am meisten stört, dem Teufel. Und deswegen will er das verhindern. Und deswegen schickt er ständig ein anderes Volk gegen Israel, einen anderen Führer oder Anführer gegen Israel. Mal ist es Ahmadinejad, mal war das Hitler, mal sind das die Araber, mal andere Völker, die ständig versuchen, Israel oder das jüdische Volk in den letzten 2000 Jahren zu vernichten, damit Gott nicht zu seinem Heilsplan kommt, nicht zur Erfüllung seines Heilsplanes. Und deswegen dieser ganze Konflikt, es ist ein geistlicher Konflikt. Der Teufel versucht, Gottes Heilsplan zu verhindern, zu stoppen, indem er Israel vernichtet, das Werkzeug Gottes für die Erlösung der Juden und der ganzen Welt. Und wenn wir mal genau, wenn wir weiterlesen, ich lese mal gerne Bücher von hinten, nicht nur, weil wir von rechts nach links lesen und die Bücher von der anderen Seite aufschlagen, aber weil ich immer neugierig bin, wie die Geschichte ausgeht. Und wollen wir mal lesen, wie das zu Ende geht, die ganze Rückkehr der Juden aus Babylon zurück nach Jerusalem damals, 500 Jahre vor Christus, ob sie es wirklich geschafft haben oder nicht. Wenn alles andere davor zu vergleichen ist mit dem, was wir heute in Israel erleben, gehe ich auch davon aus, dass das Ergebnis auch gleich sein wird. Und so lesen wir hier in Nehemia 6, Vers 15, und die Mauer wurde fertig. Amen. Das heißt, sie haben es geschafft. Trotz Widerstand der Völker, obwohl man ständig versuchte, sie daran zu verhindern, die Mauer aufzubauen. Damit ist nicht die Sicherheitsmauer gemeint, von der wir heute in der Politik, in den Zeitungen lesen. Damit ist natürlich die Wiederherstellung Jerusalems und Israels gemeint. Und die Mauer wurde fertig. Und dann lesen wir in Vers 16 den folgenden Vers. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auf einmal merkten nicht nur alle Nationen auf der Welt, sondern auch die Feinde Israels, dass das, was in Israel geschieht, dass die Wiederherstellung Israels, ja auch der Siedlungsbau in Israel, das war ja ein göttliches Werk. Das werden sie einmal erkennen. Wann werden sie es erkennen? Erst wenn die Mauer fertig ist. Ich würde auch mich freuen, wenn es ein bisschen früher wäre. Aber nein, erst nachdem die Mauer fertig wurde damals und deswegen erst nachdem Israel wiederhergestellt ist, nachdem alle Siedlungen wieder und Städte wieder neu aufgebaut, fertig aufgebaut sind, dann werden sie es erkennen. Bis dahin werden sie uns noch bekämpfen und versuchen, uns daran zu stoppen und zu verhindern. Und genau das, was sie damals zornig und ärgerlich gemacht hat, die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems, die Wiederherstellung Israels, ist doch das, was die Welt heute am meisten zornig macht gegen Israel. Der Siedlungsbau. Fragt mal auf der Straße, warum es diesen Konflikt gibt zwischen Israel und den Palästinensern. Ja, weil die bösen jüdischen Siedler nicht von ihren Siedlungen gehen wollen. Weil sie Siedlungen bauen. Also die Wiederherstellung Israel ist auch heute der Punkt, was die Welt und die Feinde Israels zornig macht, genau wie damals. Gott sei Dank, das wird sich eines Tages ändern und sie werden erkennen, dass die ganze Wiederherstellung Israels ist ein göttliches Werk gewesen und ist es heute noch. Und auf diesen Tag freue ich mich schon ganz besonders, denn der wird auch noch kommen. Und deswegen, wenn wir diese Bibelstellen kennen, wenn wir die Bibel gut kennen, dann wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Dann können wir uns nicht so schnell entmutigen lassen. Und deswegen möchte ich nochmal ermutigen, erneut die Bibel zu entdecken. Legt mal die ganzen anderen elektronischen Geräte, iPhone, iPad, iPod, alle mal beiseite. Auch Samsung-Tablet muss man auch mal beiseite legen, wer das hat. Und greift mal wieder zur Bibel. Es heißt denn, ihr lest darin die Bibel. Aber dann kommt immer die Versuche, dann kommt immer wieder so ein Pop-up mit irgendeiner Message, dann schaltet man doch schnell wieder um. Das kann dir bei der Bibel nicht passieren. Da kommen andere Pop-ups vom Heiligen Geist, die dich inspirieren. Und deswegen ist es ganz gut, die mal einfach mal auszuschalten, beiseite zu legen und sagen dir so, Herr, diese Stunde ist jetzt für dich gewidmet. Alles andere schalte ich aus. Die Zeit verbringe ich nur mit dir und deinem Wort. Und wenn wir erneut die Bibel erkennen, und ich glaube, in den heutigen Tagen, ehrlich gesagt, ist das schwierig. Ich muss selbst damit kämpfen, mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde frei zu bekommen, mal nur ich und der Herr. Besonders mit 4 Kindern zu Hause ist das gar nicht so einfach. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir uns wieder vertiefen im Wort Gottes. Dann, wenn wir das Wort Gottes gut kennen, dann ist es für den Teufel gar nicht so einfach, uns zu verführen. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann ist es ein Kinderspiel für ihn. Wenn wir all diese Bibelstellen, auch aus dem Alten Testament, nicht kennen, dann ist es ein Kinderspiel für den Teufel, uns zu verführen. Und Jesus hat uns gewarnt, dass in den letzten Tagen werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und die Warnung geht an uns Christen. Nicht an die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Es geht an die schon an Jesus glauben. Jesus hat sie angesprochen, hat euch angesprochen. Und so müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Und das können wir nur, wenn wir das Wort Gottes gut kennen. Das ist so wichtig, dass wir wieder erneut Gottes Wort kennenlernen. Und gerade in den letzten Tagen kommen viele Verführungen. Und da lesen wir auch in der Bibel, dass sobald ihr euer Leben Jesus übergeben habt, habt ihr doch, oder? Das klingt nicht sehr überzeugend. Amen, das klingt schon besser. Wenn ihr euer Leben noch nicht Jesus übergeben habt, also wer das nicht getan hat, den sehe ich im Himmel nicht wieder. Denn es gibt nur einen Weg zum Vater, nur einen Weg in den Himmel und das ist durch Jesus Christus. Da gibt es keine Auswege, keine Umwege, keine Abkürzungen. und auch keine durch jemand anders, durch den man zum Vater in den Himmel kommen kann. Nur allein durch Jesus Christus. Und wenn ihr das getan habt, von diesem Moment an, seid ihr mit eingepfropft in den Ölbaum Israel. Das heißt, in Gottes Augen ist das jüdische Volk in Israel, was heute auch noch nicht an Jesus glaubt, trotzdem ist es weiterhin Gottes auserwählte Volk. Zusammen mit euch, die ihr euer Leben Jesus übergeben habt, seid ihr hineingepfropft. In Gottes Augen werden wir als ein Volk betrachtet. Das physische Israel und das geistliche Israel. Ihr wurdet sozusagen hineingepfropft in den Ölbaum Israel. Wir lesen in Römer 11 über dieses Beispiel, über dieses Bild, wo das jüdische Volk der Stamm und die Wurzeln des Olivenbaumes ist. Und die Christen aus den Nationen, die ihr Leben Jesus übergeben haben, sind in diesen Ölbaum, Olivenbaum hineingepfropft. Wir haben in Jerusalem im Garten Gethsemane noch 8 Olivenbäume stehen, die angeblich 2000 Jahre alt sein sollen. Vielleicht 1800, 1500. Aber über 1500 Jahre bestimmt. Und der Stamm von diesen Olivenbäumen sind 2 Meter, 2,5 Meter breit. Und was diese Bäume all diese vielen tausende Jahre am Leben erhalten hat, waren die ständig 9 frischen Zweige, die hineingepfropft wurden. Das heißt, diese Zweige haben eine notwendige, lebensnotwendige Aufgabe für diesen Olivenbaum gehabt. Und auch haben noch heute. Und so hat Paulus sich dieses Bild und diesen Baum ausgesucht, weil auch ihr Christen, wenn ihr euer Leben Jesus übergeben habt und hineingepfropft seid in diesen Olivenbaum, habt ihr eine Aufgabe, diesen Baum und diese Wurzeln am Leben zu erhalten. Und deswegen ist es notwendig, dass ihr euch an der Seite Israels stellt und den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernehmt. Wir gehören zusammen. Und Gott hat uns in Israel, uns Juden, auserwählt, nicht weil wir besser sind und nicht weil wir schöner sind. Auch nicht, weil wir es verdient haben. Vielleicht erst recht nicht, nein. Gott braucht ein Werkzeug. Und so hat er uns auserwählt als sein Werkzeug und gesagt, mit diesem kleinen Schraubenzieher werde ich die ganze Welt erlösen und erretten. Ich werde dafür diesen Schraubenzieher gebrauchen. Das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Auserwählt aus seinem Werkzeugkasten. Und Gott wählt anders aus als wir Menschen. Wenn ich für meine Frau ein schönes Kleid auswähle, dann suche ich ihr natürlich das Schönste und Beste und Teuerste, wenn das Geld reicht natürlich, aus, um alle anderen Frauen neidisch zu machen. Nein, so ist es nicht. Aber Gott wählt sich jemand aus oder etwas aus, um alle anderen dadurch zu segnen. Und so hat Gott sich dieses kleine, winzige Volk Israel auserwählt, um nicht nur Israel damit zu segnen, sondern durch Israel ein Segen auf die ganze Welt kommen wird. Und so hat Gott Israel gebraucht als sein Werkzeug erstmal, um sein Wort zu schreiben. Das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Dann hat er das jüdische Volk gebraucht, um seinen Erlöser und unseren Retter Jesus Christus aus dem jüdischen Volk geboren werden zu lassen. Hätte er nicht sein können, gäbe es kein jüdisches Volk mehr. Hätte irgendein Volk oder Führer oder Anführer geschafft, das jüdische Volk zu vernichten, dann hätte Jesus ja nicht aus dem jüdischen Volk geboren werden können, so wie Gott es verheißen hat in seinem Wort. Und deswegen musste Gott auch das jüdische Volk all die Jahre beschützen und bewahren, damit sein Heilsplan in Erfüllung geht. Und genau deswegen versuchte der Teufel, und bis heute, in den heutigen Tag, versucht der Teufel, dieses Volk zu vernichten, damit Gottes Heilsplan nicht in Erfüllung geht. Und hier, das ist der eigentliche Konflikt, der eigentliche Kern des ganzen Konfliktes. Und deswegen lassen wir uns nicht verführen von den Medien, die versuchen, das ganze Problem eher so locker zu lösen. Ja, das sind die jüdischen Siedlungen, die besetzten Gebiete, die wir den Arabern, den Palästinensern geklaut haben und dergleichen. Es ist ein geistlicher Konflikt. Der Teufel möchte Gottes Heilsplan für die ganze Welt kaputt machen, indem er Gottes Werkzeug zerstören will. Und so hat Gott sich Israel auserwählt als sein Werkzeug. Aber von dem Moment an, wo ihr auch mit auserwählt seid, ihr habt nicht Gott auserwählt, ihr habt nicht Jesus gewählt, Jesus hat euch gewählt. Und er hat auch euch auserwählt als sein Werkzeug. Das heißt, er möchte und kann euch auch gebrauchen. Ihr dürft nicht meinen, also wäre natürlich schön, so jetzt bin ich erlöst, jetzt bin ich getauft und irgendwann komme ich in den Himmel, ist ja schön und gut. Stimmt schon. Aber so, jetzt lehne ich mich zurück im Sessel zu Hause und schaue mir das alles so auf dem flachen Bildschirm an, wie Gott das schon irgendwie schaffen will, wird. Nein, Gott will, dass wir Teilhaber sind in seinem Heilsplan. Er will uns gebrauchen als sein Werkzeug, so wie er das jüdische Volk auserwählt hat für sein Werkzeug, so hat er euch auch auserwählt als sein Werkzeug. Und er will und kann jeden Einzelnen von euch gebrauchen. Meint nie, ihr seid zu alt oder zu jung dafür, zu schlau oder zu dumm, zu groß oder zu klein. Gott will und kann jeden Einzelnen von euch gebrauchen für seinen Heilsplan. Und während wir uns in Israel abstrampeln und verteidigen mit Raketen und Panzern gegen die militärischen Angriffe von allen Seiten, da gibt es, wo es einen physischen Kampf gibt, sagt die Bibel, gibt es auch einen geistlichen, unsichtbaren Kampf. Gegen diese dämonischen Angriffe haben wir keine Abwehrwaffen, weil Israel ist heute geistlich noch tot. Denn die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel steht noch voraus. Und deswegen können wir uns nur physisch, militärisch wehren. Aber die unsichtbaren Angriffe gegen Israel existieren auch. Gegen die haben wir keine Waffen. Wir können nicht mit Panzern und Raketen gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen schießen. Geht nicht. So wie es in Epheser 6, Vers 12 steht. Dafür hat Gott sich ein geistliches Volk Gottes auserwählt. Ein geistliches Werkzeug. Ihr seid das geistliche Israel. Ihr solltet damit ihr den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernehmt. Während wir uns abstrampeln mit unseren Raketchen, braucht der Herr euch, brauchen wir euch, damit ihr uns am Leben erhaltet. Wie diese eingepfropften Zweige, die den Stamm und die Wurzel am Leben erhalten, diese vielen tausend Jahre. Und so sind wir abhängig und brauchen eure Gebete, euren geistlichen Kampf an der Seite Israels. Ohne eure Gebete können wir einpacken. Wir sind gerade mal 6 Millionen Juden, umzingelt von über 300 Millionen Arabern. Glaubt mir, da hilft doch die beste Luftwaffe nicht. Da hilft doch die beste Armee nicht. Wenn ihr nicht für Israel betet und den geistlichen Kampf übernehmt. Und deswegen möchte ich einfach das ermutigen, für Israel zu beten. An der Seite Israels den geistlichen Kampf zu übernehmen. Denn der Feind hat schon lange die Waffen in die Hand genommen, der Feind Israels. Und es wird Zeit, dass auch die christliche Welt das geistliche Schwert, unsere Waffe in die Hand nimmt. Im Epheserbrief lesen wir, dass das Wort Gottes, das ist unser Schwert, unser geistliches Schwert. Und wie können wir ganz rein praktisch das gebrauchen, um an der Seite Israels zu kämpfen? Dafür finden wir den Schlüssel in Jesaja 62, Vers 6 und 7. Und dort steht, Entschuldigung, dass ich so viel trinke, in Israel haben wir nicht so viel Wasser. Da muss ich ein bisschen mehr trinken hier. Jesaja 62, Vers 6 und 7. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmerstille schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er es zu einem Ruhm auf Erden setzt. Wir lesen hier, Gott hat Wächter auf die Mauern Jerusalems gestellt. Und nicht nur einmal am Sonntag, einmal in der Woche. Und nicht nur, wenn Israel mal was Gutes tut, mal richtig handelt. Wir machen viele Fehler. Wir sind nicht besser. Sondern die Tag und Nacht, den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stille schweigen sollen. Ihr sollt den Herrn daran erinnern. Wie machen wir das rein praktisch? Wir müssen Gott daran erinnern, nicht weil Gott ein kleines Gedächtnis hat, sondern Gott möchte, dass wir ihn daran erinnern. Und das machen wir ganz einfach. Jedes Mal, wenn Israel angegriffen wird, dann greifen wir zum Wort Gottes, zu unserem geistlichen Schwert und lesen die Bibelverse vor, wo Gott seinem Volk verheißen hat, dass er sie beschützen und beschirmen wird. Dann lesen wir im Gebet, lesen wir laut vor und erinnern Gott daran und sagen, Gott, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer, um dein Volk herumzustehen, zu sein. Wir sollen Gott daran erinnern. So will er uns, dass wir, er will, dass wir daran teilnehmen, an seinem Heilsplan. Und Israel am Leben zu erhalten, bis Jesus wiederkommen wird. Wenn Israel wieder beschuldigt wird und verurteilt wird, dass wir Häuser bauen in der Wüste und in den Siedlungen, wieder eine Siedlung baut und die ganze Welt schimpft gegen Israel und gegen den Siedlungsbau, dann nehmen wir das Wort Gottes und erinnern Gott daran. Gott, du hast doch verheißen, dein Volk zurückzuführen in ihre Heimat, und wenn sie dann zurückgekehrt sind, dass sie dann erneut die Häuser und Städte aufbauen werden und darin siedeln werden. In der Bibel ist das gar nicht so ein böses Wort, Siedlungen. Gott hat das verheißen. Und wir möchten, dass wir ihn daran erinnern. Und das ist unser geistlicher Kampf, euer geistlicher Kampf, den ihr an der Seite Israels tun könnt, tun solltet. Das ist damit, unter anderem, das ist mit unserer Aufgabe, eure Aufgabe. Gott hat euch mit auserwählt als sein Werkzeug. Und so ein Werkzeug muss man gebrauchen. Und so möchte Gott euch auch in diesem Zusammenhang im Thema Israel gebrauchen. Und das ist wichtig, gerade in den letzten Tagen, dass wir für Israel, an der Seite Israels kämpfen und dass wir uns gebrauchen lassen. Denn umso näher wir zur Rückkehr unseres Herrn Jesus kommen, umso mehr strengt sich der Teufel an, um Israel zu vernichten, um Gottes Heilsplan, dass Gottes Heilsplan nicht in Erfüllung geht. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger aktueller Auftrag für alle Christen auf der Welt. Und so, jetzt komme ich zum Schluss mit dem letzten Punkt. Und noch ein Hinweis auf die Jesaja 62 Initiative. Wir haben Prospekte hinten ausgelegt, nehmt euch die Prospekte mit. Die Botschaft organisiert so Gebetstage und Gebetsveranstaltungen für Israel, und daran sollten wir auch teilnehmen. Der letzte Punkt: tröstet, tröstet, mein Volk spricht, euer Gott. Steht in Jesaja 40, Vers 1. Und das hat Gott ganz klar den Christen zugerufen. Nicht uns Juden, wir können uns nicht selbst trösten. Das geht schwierig. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Das jüdische Volk sieht in Jesus einen Verfolger und er ist recht kein Erlöser. Und so ist für die Juden Jesus derjenige, der sie 2000 Jahre lang verfolgt und vernichtet hat. Und da kann man nicht so schnell mal jemand sagen, so, Jesus hat dich auch lieb. Das nimmt uns keiner ab. Deswegen, sie müssen erstmal Liebe von einem Christen erleben. Und das ist genau das, was die christliche Botschaft tut. Die christliche Botschaft existiert schon über 30 Jahre in Israel. Und was wir dort tun, ist einfach christliche Liebe an das jüdische Volk weitergeben. Und ein Beispiel ist, wir haben viele Projekte, nehmt euch diese Zeitungen nachher mit. Wir haben viele Projekte, die wir dort als Christen dort tun, und einfach um zu zeigen, schaut mal, es gibt auch Christen, die euch lieb haben können. Das ist für die Juden eine neue Erweckung. Wir haben ein Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa aufgebaut. Und als wir das aufbauten, haben wir Christen aus Deutschland gerufen, die das Haus renovieren und streichen. Und als sie dabei waren, stand ein Jude, ein Holocaust-Überlebender Jude, über 90 Jahre alt war er, stand daneben und sah auf einmal diese deutschen Christen, wie sie das Haus renovierten. Und ihm liefen auf einmal Tränen herunter. Und als wir auf ihn zukamen und fragten, warum weinst du, sagte er uns, nachdem er uns seine eintätowierte Nummer aus dem KZ zeigte, sagte er uns, ich habe mir seit dem Holocaust geschworen, nie wieder ein deutsches Wort in meinen Mund zu legen. Aber als ich diese Christen aus Deutschland sah, die auf ihren Arbeitsurlaub verzichtet haben, auf eigene Kosten hierher hingereist sind, um mir mein Haus hier schön zu machen und schön zu streichen, damit ich meine letzten Jahre des Lebens gut verbringen kann, in einer guten, schönen Atmosphäre. Solch eine Liebe habe ich noch nie gesehen. Und so habe ich mich entschlossen, diesen Schwur zu brechen. Und genau das ist, was in einem Herzen von jedem Juden passieren muss, bevor er in Jesus einen Erlöser überhaupt für möglich halten kann. Und genau das ist unser Auftrag, euer Auftrag, tröstet, tröstet mein Volk. Zwei Verse nach dem Vers, tröstet, tröstet mein Volk, steht nämlich, bereitet unserem Herrn den Weg. Mit diesem christlichen Trost und Liebe werdet ihr zu Wegbereitern unseres Herrn Jesus und macht es möglich für das jüdische Denken umzudenken und es für möglich zu halten, dass von diesem Jesus nicht nur Verfolgung oder erst recht keine Verfolgung, sondern Liebe und Erlösung kommen kann. Das ist eure Aufgabe. Und so, deswegen tun wir auch diesen Dienst und reisen herum und ermutigen Christen auf der ganzen Welt, erneut sich mit Israel zu verbinden, denn wir sind ein Volk. Das physische Volk Israel und ihr als erlöste Christen, als wiedergeborene Christen, wir sind ein Volk in Gottes Augen, ein Volk Gottes. Wir gehören zusammen. Und deswegen müssen wir auch zusammenhalten und diese Endzeitphase, bevor Jesus wiederkommt, auch zusammen durchgehen. Und denkt dran, ihr seid diese hineingepfropften Ölzweige, die den Baum und den Stamm am Leben erhalten all die Jahre. Und eure Aufgabe ist es mit, das jüdische Volk am Leben zu erhalten, für Israel zu beten, den geistlichen Kampf zu übernehmen. Und Wegbereiter zu sein für unseren Herrn Jesus. Denn es gibt noch viele Juden in der ganzen Welt, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Die sich das noch nicht vorstellen können, dass es sowas gibt auf der Welt. Ein Christ, der sie lieb hat. Sie haben 2000 Jahre lang nur Verfolgungen erlebt seitens der Christen. Und das kann man nicht mal so schnell mit einer Postkarte lösen. Und diese Mauern, diese 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauer, Feindschaft zwischen seitens Christen gegen die Juden, kann nur durch Liebe, wahre Liebe zerbrochen werden. Und das ist eine Wegbereitung für unseren Herrn Jesus. Und weil wir noch viel zu tun haben, aber die Zeit ist kurz, denn Jesus kommt bald wieder. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Es dauert nicht mehr lange, aber wir haben noch viele Juden in Israel vorzubereiten für die Wiederkunft Jesu. Tun wir diesen Dienst und sammeln auch Freunde. Und wir wollen, dass alle hier auch Freunde der christlichen Botschaft werden, damit wir unsere Stimme, unser Zeugnis in Israel lauter und stärker wird. Und deswegen haben wir hier auch solche Adressenkarten ausgeteilt. Oder die, wenn die nicht auf dem Stuhl lagen, dann haben wir hinten am Informationstisch diese Adressenkärtchen. Bitte füllt die aus und lasst sie mir auf dem Informationstisch, damit wir euch dieses Wort aus Jerusalem zuschicken können. Das kommt nur viermal im Jahr. Oder wenn wir Veranstaltungen haben über Israel, können wir euch auch direkt einladen, wenn ihr uns eure Adressen gebt. Und deswegen, wer noch nicht Freund der christlichen Botschaft ist, der darf das tun. Nachdem ihr das dann schön ausgefüllt habt und ihr abgegeben habt, geht ihr nach Hause. Bevor ihr Mittag esst, geht ihr schnell noch ins Internet auf unsere Webseite und dann könnt ihr auch ein iPad gewinnen. Ist doch gut. Also unsere Webseite www.icej.de. Kein Problem, merkt euch das. Aber zuerst müsst ihr mir diese Kärtchen ausfüllen und mitgeben. Und denkt dran, wir haben zwei ganz wichtige Aufgaben. Wir sind Werkzeuge in Gottes Händen. Gott will und kann jeden von uns gebrauchen. Und Werkzeuge sind dafür da, damit sie gebraucht werden. Deswegen dürfen wir nicht meinen, Gott schafft das schon. Er würde es schon alleine schaffen. Aber er will, dass wir teilnehmen an seinem Heilsplan. Und ich denke, das ist auch ein großes Vorrecht für uns, teilzuhaben an seinem Heilsplan. Amen. Jesus kommt bald wieder. Amen.